kompletter Querschnitt der Gesellschaft. Das geht, ich sag mal, vom Wirtschaftsprüfer bis zum Zuhälter, vom Profisportler bis zum Handwerker.
Ich schätze mal, der Umsatz von jemandem der Größenordnung wie euch, der liegt irgendwo bei einem achtstelligen Betrag im Jahr.
Ja.
Ja, okay. Ja, kann ich leben. Er wusste ja auch, dass 30 Leute, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Dieses Uhrmacher-Thema, was du gerade angesprochen hast, das war aber auch schon wirklich eine Sache, die dich extrem viel Kraft gekostet hat.
Wie es so im Unternehmertum halt ist, das ist auch mal gerne eine Achterbahn und nicht nur immer eine Exponentialkurve nach oben.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel. Heute zu Gast ist der Alexander Weber vom gleichnamigen Juwelier Weber. Und er erzählt uns die Story, warum das Unternehmen vor über 100 Jahren in ausgerechnet der ärmsten Stadt Deutschlands gegründet wurde, warum er selbst zuerst Karriere bei der Lufthansa gemacht hat und Berufspilot wurde und wie er heute einen der größten Einzeljuweliere in Deutschland wird. Alex, herzlich willkommen.
Hallo Markus, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Beschreib dich doch mal kurz in wenigen Worten.
Wenigen Worten. Ich bin der Alexander Weber. Ich bin 82 geboren. Ich habe erst eine fliegerische Karriere während meiner beruflichen Entwicklung gemacht und dann nach mehreren Jahren Fliegen und einem abgeschlossenen MBA-Studium bin ich dann ins Familienunternehmen zurückgekehrt und führe heute den Juwelier Weber in der schönsten Stadt Deutschlands in Gelsenkirchen.
Ja, das war jetzt schon wirklich viel. Das sieht auf jeden Fall nach einer sehr bunten Karriere aus, aber darauf gehen wir gleich ein. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, du führst diesen Juwelier in vierter Generation. Das heißt also, dein Urgroßvater hat gegründet. Dein Urgroßvater hat gegründet vor über 100 Jahren. Mhm. Und das ja in Gelsenkirchen, aber da übrigt sich also die Frage, ob das quasi ein Familienunternehmen ist oder ob du unternehmerisch aufgewachsen bist. Das war ja auf jeden Fall der Fall. An was kannst du dich erinnern in deiner Kindheit? Wie ist es, der Sohn eines Juweliers zu sein? Was sind also die ersten Kindheitseindrücke, die man mitnimmt?
Die ersten Kindheitseindrücke sind, dass damals eine Goldschmiedewerkstatt, die auf dem gleichen Etage war wie die Wohnung, wo ich mit meinen Eltern in einer Wohngemeinschaft gewohnt habe. Und wenn mal keiner Zeit hatte, sich um das Kind zu kümmern, dann war auch gut und gerne einfach mal Werkstatttür auf. Damals hatten wir 9 Goldschmiede da sitzen, sodass ich da viele Zeit auch bei den Goldschmieden auf dem Schoß zugebracht habe und einfach zugeguckt habe, wie die gearbeitet haben oder mit denen lustige Sachen am Werktisch gemacht hat. Irgendwas abgeflammt, erhitzt, zum Glühen gebracht. Das, was halt irgendwie da Kinder mit viel Effekt dann wahrnehmen.
Also quasi aus dem Kinderzimmer raus, sind immer in den Goldklumpen reingerannt. Das hört sich erstmal ganz gut an, ja?
Ja.
Und sag mal, kannst du dich an das erinnern, wo du das erste Mal auch quasi mit dem Handel oder mit Unternehmertum in dem Zusammenhang in Berührung gekommen bist? Also musstest du jeden Sonnabend mitarbeiten oder war Mitarbeit immer schon ein großes Thema bei euch im Immobiliengeschäft?
Also Mitarbeiten war immer ein großes Thema, in irgendeiner Form helfen, wenn es die ersten Geschichten waren, wo eine EDV eingeführt würde, die ersten PCs eingeführt wurden, eine elektronische Warenwirtschaft, da durfte ich dann mithelfen, die Sachen, also die Artikel eingeben, erfassen, was da alles stattgefunden hat. Mailings war auch mal ein ganz großes Thema, Umschläge eintüten und frankieren, das war damals auch immer was ganz Großes und als dann irgendwie das Alter dazu kam, dass ich eine Mofa hatte, auch gerne Botendienste, die dann stattgefunden haben, aber davor auch gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Kunden fahren und Schmuck und Uhren ausliefern.
Ah, deine Eltern haben quasi ihr einziges Kind, du bist ja Einzelkind, ne? Mhm. Das heißt, deine Eltern haben ihr einziges Kind mit Schmuck und Juwelen zu den Kunden geschickt und ihnen in Gefahr ausgesetzt, dass er weggeschnappt wird.
Teilweise ja, kann man nicht anders sagen. Ich sag mal, die schönste Geschichte war, ist vielleicht so eine kleine Anekdote, Schalke war noch erfolgreich und spielte damals im Parkstadion, also nicht in der Arena, die heute da steht.
Okay.
So im alten Stadion, da gab es einen blauen Salon. Das war der VIP-Salon und dort hatten wir damals eine Kooperation mit einer Uhrenmarke und hatten Vitrinen dort stehen. Und da bin ich dann in der Tat zu den Spielen, damals sogar mit einer Plastiktüte von einem großen deutschen Discounter, da waren dann die Uhren drin, dahin gefahren, bin dann da rein vorm Spiel, hab die Uhren eindekoriert und bin dann mit meinen Kumpels in die Nordkurve gegangen, also auf die Stehplatzkurve und hab das Spiel geguckt.
Das heißt, ihr seid in Gelsenkirchen aber auch eine Institution. Juwelier Weber kennt man in Gelsenkirchen und drumherum. Und das hat auch, wie gesagt, 30, 40, 50 Jahre reicht es zurück. Also Schalke-Spieler waren wahrscheinlich auch immer Kunden bei euch. Das gehört schon
irgendwie
dazu.
da merkt man auch, je nachdem, wie auf Schalke gerade die Motivation da ist, beziehungsweise auch, wer da gerade das Sagen hat. Also Rudi Assauer war Lokalpatriot und da gab es auch die Ansage, dass alle Spieler rund ums Stadion wohnen mussten. Mhm. Und das haben wir zu solchen Zeiten natürlich da gemerkt, wo dann natürlich auch viel, viel mehr aus der Jugend aus Schalke entwickelt wurde, die aus der Region einfach kam.
Okay, jetzt hast du ja quasi als Kind, du hast den Laden vor der Tür. Mhm. Sag ich immer so, okay, der hat als Kind wahrscheinlich schon seine ersten Rolex verkauft. Hast du als Kind Uhren verkauft oder hast du andere Dinge verkauft?
Ich habe immer mitgeholfen. Ich habe Uhren, ich habe auch Schmuck verkauft, ja. Derzeit fand ich das immer eher schwieriger, weil man ist natürlich, wächst als kleiner Junge auf, der mit Lego-Raumschiffen durch den Laden geflogen ist und dann auf einmal da in die Rolle des Juniors, des Praktikanten, Sohn vom Chef, kann irgendwie keiner richtig anfassen. Mhm. Was macht er mit? Rollenverständnis für alle irgendwie schwierig. Jetzt wird er groß, in der Schule fangen die Lehrer an mit dem Siezen. Was macht man jetzt im Geschäft? Was machen die Mitarbeiter? Fand ich immer ganz, ganz, ganz schwierig. Aber natürlich habe ich da auch irgendwie mitgeholfen. Also eine Geschichte, die mein Vater mir immer erzählt ist, ich kam aus der Schule, lief mit meinem Schulturnister in den Laden rein. Er saß mit einer Kundin da und die hatte zwei Edelsteine damals für eine wunderschöne Anfertigung, wo er ein Schmuckstück anfertigen sollte. Hatte zwei Edelsteine auf dem Tisch liegen und die Kundin überlegte, welchen sie nimmt. Und ich guckte so als kleiner Tötz da rein, zog mich so ein bisschen hoch, konnte mit der Nasenspitze auf die Theke schauen und sagte dann nur, nachdem ich da drauf geguckt habe, nimm noch den großen.
Gespräch beendet.
Ja, genau. Und sie hat den großen genommen.
Ja, sehr gut. Okay, dann hättest du eigentlich da bleiben müssen. Sag mal, Alex, was hast du auf dem Schulhof verkauft? Da haben wir schon die witzigsten Sachen gehört. Kannst du das toppen?
Auf dem Schulhof habe ich Hamster verkauft. Hä? Und zwar hatte ich irgendwann auch mal den Wunsch, Hamster zu haben und habe zwei Hamster gekriegt. Aber damals mit der Ansage von dem Zooladen, es wären kein Männchen und Weibchen, war aber anders. Und dann hatte ich auf einmal relativ viele Hamster. Ich glaube, in der Spitze waren es dann irgendwie mal so 25, 30 Stück, die ich dann bei mir hatte. Und es entstand eine ganze Hamsterkolonie in diversen mit Röhren verbundene Hamsterkäfige. Und das wurden natürlich immer mehr. Und irgendwann habe ich dann angefangen, die dem Zooladen wieder zu verkaufen, weil ich dafür Futter haben wollte. Also das war dann eher so ein Tauschhandel, den wir da hatten. Und aber auch in der Klasse habe ich dann Hamster verkauft, ja.
Also warst du früh im Vermehrungsgeschäft und später im Geldvermehrungsgeschäft?
Wenn du so machen willst, ja.
Okay, so jetzt relativ straighte Karriere, als Kind immer mitgeholfen. Ne? Wie kommt man denn zu der Abbiegung hin, dass man auf einmal Pilot wird? Also wie ist das passiert? Weil eigentlich denkt man ja so, drei Generationen waren schon da, du bist die klassische vierte Generation. Warum gibt es denn überhaupt diesen Schwenk und wie ist deine Familie auch damit umgegangen?
Naja, es gibt immer so einen Kindheitstraum. Der eine sagt Polizist und Feuerwehrmann und dann ist ganz oft auch Pilot dabei. Und mich hat immer die Fliegerei fasziniert. Ich habe dann im Alter von 15 auch mit der Segelfliegerei angefangen. Bin dort dann auch leistungsmäßig aktiv gewesen. Also ich habe deutsche Juniorenmeisterschaften mitgeflogen, Landesmeisterschaften und hatte dann auch das Glück, dass ich mich als Sportsoldat in die Sportfördergruppe aufgenommen wurde und meinen Wehrdienst quasi im Segelflugzeug zubringen durfte im Rahmen der deutschen Sportförderung. Und wenn man das halt so leidenschaftlich betreibt, dann kommt irgendwann der Punkt, wenn man dann die Bundeswehr verlassen muss und quasi vom Berufssegelflieger in Anführungsstrichen ins normale Berufsleben soll, dass dann irgendwie der Punkt kommt, Mensch, so einen großen Airliner fliegen, das wäre doch immer noch mal ein Traum. Um es abzukürzen, ich habe mich beworben damals mit dem Hintergedanken, oder habe natürlich auch mit mir gehadert, willst du es machen, sollst du es machen, ist das der richtige Weg? Und irgendwann habe ich gesagt, ich bewerbe mich. Und wenn sie sich nehmen, dann ist gut. Und wenn sie sich nicht nehmen, ist aber eigentlich der Deckel drauf. Also es war eigentlich damit dann geklärt, die nehmen mich nicht. Und dann habe ich es aber geklärt und mache mir nicht später, 10 Jahre später, einen Vorwurf, hättest dich mal beworben. Nur wenn du dich dann bewirbst, und das habe ich dann auch anständig gemacht, habe mich anständig vorbereitet, dann haben sie mich aber auch genommen. Und in dem Moment, wo man diesen Brief in der Hand hat, herzlich willkommen an der Verkehrsfliegerschule in Bremen, sagt man dann auch nicht nein. Also folglich ging das dann, bin ich da so reingestolpert, wenn man so möchte.
Was hat dein Vater dazu gesagt?
Mein Vater hat mich beglückwünscht dazu.
Du bist ja schon der legitime Nachfolger. Ja. Und das wünscht man sich ja bestimmt auch, wenn man so Unternehmer ist und auch so sehr lokal verwurzelt ist, quasi ein Kind hat, einen Sohn. Das war der Situation auch geschuldet, der damaligen Zeit? Oder war das für deinen Vater, wäre das wirklich total egal gewesen?
Also mein Vater hat immer zu mir gesagt und hat mir immer zu verstehen gegeben, dass er mir völlige Freiheit lässt, was ich beruflich machen möchte, wie ich mich entwickeln möchte. War höchstens immer der Anspruch dahinter, dass wenn ich was mache, dass ich das anständig mache. Also ich sag mal, so ein Spruch von meinem Vater war, wenn du in die Hotellerie gehen möchtest, unter Hoteldirektor brauchst du aber dann nicht das Ziel sein. Das war dann bei Bank, hätte er gerne einen Bankdirektor gehabt. So, das war dann schon die Vorgabe und die Maßgabe an der Stelle, aber er hat das nie forciert. Und da ich Waldorfschüler war, hatte ich auch sehr viel handwerkliche Fächer in der Schule. So im zarten Alter von 12 hat mein Vater mich auch mal mitgenommen zu einem Geschäftstermin, der außerhalb war, wo wir 2 Stunden mit dem Auto hingefahren sind. Und da sagte er dann das erste Mal, Mensch, wir können da mal uns drüber unterhalten, wie es denn mit dir so weitergeht im Leben. Eins der ersten Dinge, die er damals dazu mir gesagt hat, ist, also aus dir wird kein Handwerker, du wirst kein Goldschmied. Das war super, weil ich rutschte schon im Auto von rechts nach links und habe mir die Frage gestellt, wie bringst du es ihm bei? Und dann sagte er es relativ plötzlich von sich und dann guckte ich ihn groß an. Er sagte, ja, ganz einfach, im Kindergarten das Puppenhaus, was ihr gebaut habt, da den Brieföffner, da den Kochlöffel, den ihr geschnitzt habt, die Bank, die ihr letztes Jahr gebaut habt. Ist alles fertig geworden, aber richtig toll waren das.
So. Deine Stärken liegen woanders.
Meine Stärken liegen definitiv nicht im selben, dass ich Handwerker bin.
Und dann hast du also Lufthansa-Ausbildung und hast dann diesen Karriereweg auch straight durchgezogen, bist direkt bei der Lufthansa auch geblieben und hast dann den Weg eines Berufspiloten eingeschlagen.
Genau. Also ich habe vor meiner Phase, ich kam zur Lufthansa in die Verkehrsführerschule, da waren noch die Nachwehen von 9/11. Ich bin 2006 an die Flugschule gekommen. Damals hat man uns noch 36 Monate Wartezeit nach der Ausbildung in Aussicht gestellt.
36 Monate Wartezeit, bis ihr den Job dann antreten
nach
könnt?
Nach der Ausbildung.
Was macht man denn?
Das ist eine andere Frage, aber das war damals mir dann auch egal. Irgendwas werde ich schon machen.
Okay.
Und in der Zeit war es dann so, wie es in der Fliegerei immer war. Es gibt nur ein An- und Aus in der Personalplanung. Und in der Zeit, während wir an der Flugschule waren, wurden dann alle Wartelisten, es waren 400 Piloten auf Warteliste damals, die fertig ausgebildet waren, die wurden einfach aufgesaugt von der Lufthansa. Und wir konnten dann direkt Anfang 2008 auf der Linie zu fliegen.
So eine Pilotenausbildung dauert 3-4 Jahre?
Circa 2 Jahre.
2 Jahre?
Zwei bis zweieinhalb, sowas.
Ist relativ teuer, ne, wenn man die alleine machen würde, also kurz unter 100.000 Euro, irgendwas in der Richtung.
100.000 ist, glaube ich, ein guter Wert.
Okay, und die Lufthansa bezahlt dich aber auch als Azubi, also du verdienst während dieser Zeit Geld und die Lufthansa macht die Ausbildung.
Das Programm gibt es heute nicht mehr, was wir hatten, aber damals war es so, also die Lufthansa hat nichts bezahlt in der Zeit, die haben die Ausbildung vorfinanziert und damals gab es dann ein Arbeitgeberdarlehen, also einen Eigenanteil, den die Lufthansa uns dann in Rechnung gestellt hat, aber auch nur für den Fall, dass wir die Ausbildung bestehen und dass wir einen Arbeitsvertrag bekommen.
Okay.
Und dann haben wir von unserem monatlichen Lohn einen Teil zurückgezahlt.
So, und dann fängst du, also bist ja Berufspilot, du fängst dann bei der Lufthansa, hast bei der Lufthansa angefangen, als was?
Als erster Offizier auf der kurzen Mittelstrecke und bin dort auf der Airbus-Familie, also sprich Airbus A320, 319, 321 geflogen.
Und dann hast du dort quasi sukzessive Karriere gemacht?
Ja, also sukzessive heißt, ich bin dann, nachdem ich dann auf der Linie angefangen habe zu fliegen, fand ich immer faszinierend. Da kam dann vielleicht so dieses Unternehmergehen vielleicht schon so ein bisschen durch, das ich immer spannend fand. Es gibt bei Lufthansa viele Managementpiloten, also die auf der einen Seite Management arbeiten, aber auf der anderen Seite im normalen Liniendienst auch tätig sind und halt Fliegen und Büro kombinieren. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Und als ich dann fertig wurde, hatte ich in die Richtung geschaut. Nur dann brach die Finanzkrise mit Lehman Brothers los, 2008. Da hat die Lufthansa halt die Prämisse ausgegeben, jeder, der fliegen kann und ein Flugzeug bewegen kann, der bewegt bitte ein Flugzeug und keinen Schreibtisch. Folglich gab es auch keinen Einstieg für einen jungen Co-Piloten irgendwo in diese fliegerische Referenten- oder Management-Schiene. Und dann habe ich mich damals entschieden, mich halt selber vorzubereiten für, wenn das Türchen mal wieder aufgeht. Und bin dann neben der Fliegerei, wo ich Vollzeit geflogen bin, nach Österreich gegangen und habe dort ein Wirtschaftsstudium gemacht, ein MBA.
Okay, das alles neben der, das ist eine Vollzeitstelle gewesen, die Pilotenstelle. Und dann hast du dich ja, glaube ich, auch danach wieder sukzessive, obwohl es eine Vollzeitstelle war, zurückorientiert Richtung Juwelier Weber, oder?
Genau, das ist so ein bisschen, ja, Lebensgeschichte, die dann da einfach mit reinkam. Meine Frau ist auch aus Gelsenkirchen. Wir haben zusammen in Frankfurt gelebt und wir hatten damals, hatten wir beide den Deal gemacht. Sie hat mich 2 Jahre unterstützt mit meinem MBA und danach habe ich ihr dann gesagt, so Schatz, jetzt bekommst du von mir 2 Jahre. Sie hat damals in der Fashion-Industrie gearbeitet und hat dann von mir quasi das Okay gekriegt, jetzt kriegst du 2 Jahre und danach ziehen wir gemeinsam nach Düsseldorf, war damals der Plan. Und du kannst dich mit deiner Karriere jetzt entwickeln. Geh nach Berlin, hier zu euch in die schöne Stadt oder irgendwo anders hin auf der Welt. Mit der Fliegerei kriege ich das kombiniert und du kannst das machen. Und am Ende in der Fashion-Branche findest du immer einen Job in Düsseldorf bestimmt.
Ja.
Und war dann das Ziel, nach Düsseldorf zu ziehen.
Und dann
kam, Moment mal, in meinem Kopf. Warum sollst du bei der Lufthansa ins fliegerische Management gehen, wenn du in der Nähe von deinem zukünftigen Wohnort, nämlich Düsseldorf, 40 Minuten Autodistanz noch ein eigenes Familienunternehmen hast? Und da kam dann bei mir einfach die Idee, ich habe damals die rechte Hand von meinem Vater angerufen, habe nur gesagt, wie ist denn das, könnte ein bisschen Hilfe brauchen, ich komme nächste Woche mal rum, plan mich mal ein. Mhm. War, glaube ich, so ziemlich genau der Wortlaut. Und dann habe ich immer, wenn ich mehr als 4 Tage frei hatte vom Fliegen, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren und habe mich ins Familienunternehmen irgendwie eingearbeitet.
Bei den Einsätzen, die du bei der Lufthansa hast, kommt es schon ab und zu vor, dass man mehr als 4 Tage frei hat. Also das ist jetzt schon nicht eine komplette Seltenheit, sondern es waren schon alle 3 Wochen, warst du denn 2 Wochen vielleicht in Gelsenkirchen?
Ja, also ich bin zu der Zeit dann schon Langstrecke geflogen und da hast du eher, dass du mal 3-4 Tage unterwegs bist und dann aber auch mal wieder 2-4 Tage, je nachdem wie lange du vorher weg warst, auch wieder frei hast. Und das kann man sich natürlich dann ein bisschen planen. Und das war dann so, dass ich dann, ich sag mal so 1 bis vielleicht 2-mal, wenn es gut gelaufen ist, 2-mal im Monat, aber 1-mal im Monat war ich dann für 3-4 Tage immer irgendwann mal zu Hause und habe angefangen, mich da einzuarbeiten, ja.
Da kam der verlorene Sohn zurück.
Da war der dann auf einmal wieder da, ja.
Und was für Aufgaben hast du dann bekommen?
Ach, im Prinzip war es, glaube ich, gar nicht eher so Aufgaben bekommen, sondern ich habe mir Aufgaben gesucht und habe mit unseren Lieferanten an den Gesprächen teilgenommen, habe am Anfang sehr viel zugehört und habe immer geschaut, auch gerade Neuerungen, die kamen, Digitalthemen, die dazu kamen. Internet war damals noch was ganz Spannendes. Wir kamen ja aus einer Zeit, da haben die Hersteller teilweise zu den Zeiten noch gesagt, ihr dürft keine Uhren abbilden oder keine Produkte abbilden. Ihr dürft ein Logo als offizieller Händler zeigen und dürft auf die Herstellerseite verlinken. So, dass solche Mechanismen sich damit auseinandergesetzt wurde und erstmal ein Gefühl kriegen für die Entwicklung, die da stattfinden, um auch die Branche da ein bisschen mehr wieder zu verstehen. Also ich war zwar immer als Kind dabei, aber du hast natürlich den Effekt, wenn du da groß geworden bist im Betrieb, du warst immer da und jeder denkt, du kannst alles, aber du kannst es eigentlich nicht, weil erklärt hat es dir nie einer, sondern du hast es entweder als Kind irgendwie mitgekriegt oder halt nicht. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, dass du aber auch über den Punkt eigentlich hinaus bist, dass du eigentlich noch einen richtig fragen kannst, ohne in Anführungsstrichen dumm dazustehen. So.
Werbung.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Mein Unternehmen Edsel mit Sitz in Berlin ist inzwischen das zweitgrößte Affiliate-Netzwerk in Deutschland und sucht Verstärkung. Natürlich haben wir einen besonders hohen Fokus auf den Mittelstand. Das heißt, unsere Kunden sind inzwischen 2.500 Unternehmen aus dem Mittelstand, die ihre Online-Shops mit uns optimieren und dafür sorgen, dass dort mehr Sales eingehen. Wir wollen aktuell 3 Positionen besetzen. Zum ersten einen Head of New Sales. Wir suchen also jemanden, der ein Team von 4 bis 6 Mitarbeitern führt und gänzlich aufbaut und mit diesem Team neue Programme zu Edsel holt und diese natürlich bestmöglich in das Key-Accounting-Team überführt. Da kommen wir auch schon zur Position Nummer 2. Wir suchen Key-Account-Manager und Managerinnen. Bei den 2.500 Online-Shops, die bereits bei Edsel sind, gibt es jeden Tag Optimierungen vorzunehmen. Es gilt, mit diesen Programmen zu wachsen, ihnen neue Publisher hinzuzuführen oder eben allerlei im Online-Marketing zu machen. Und auch dafür suchen wir Unterstützung. Und Position 3, die wir gerne besetzen wollen, die ist etwas breiter. Es geht um den Trainee im E-Commerce. Das heißt, du hast noch nicht so viel Vorerfahrung in diesem Bereich, hast aber richtig Lust auf Online-Marketing und Co. Dann lernst du bei Edsel in 3 bis 6 Monaten alles, was du an Rüstzeug brauchst und kommst danach in eins der Teams bei Edsel. Einfach eine E-Mail schicken an jobs@edsel.de oder auch an die Mittelstars wenden. Wir senden natürlich alles weiter. Und natürlich findet ihr alle Informationen für eure Bewerbung in den Shownotes. Wir freuen uns auf eure Bewerbung und jetzt zurück zur Folge.
Werbung Ende.
Ja, du musst uns mal Uhrengeschäft erklären. Wann geht es zum Juwelier? Gut oder nicht? Also was sind quasi die Zutaten, die man braucht, um einen erfolgreichen Juwelier zu haben? Ich glaube, das ist ja Konzessionsgeschäft erstmal. Ne? Also ihr repräsentiert ja Marken, gerade ihr als freier Juwelier, die selber nicht vor Ort sind, keine Boutique vor Ort haben. Und dann hat man ja wahrscheinlich ein hohes Interesse daran, sozusagen Gebietsschutz zu bekommen und eben der Rolex-Händler oder der Patek Philippe-Händler oder der Lange und Söhne-Händler vor Ort zu sein, oder?
Ja.
Welche Marken führt ihr bei euch?
Wir führen 20 Luxusmarken im Bereich Uhren etwa. Und da sind ja viele große Marken dabei. Rolex gehört dazu, Cartier gehört dazu, IWC, Panerai, Jaeger-LeCoultre, Hublot. Also da führen wir ein sehr, sehr breites Portfolio, was für uns auch irgendwie spannend ist und wir auch für die Marken interessant sind, weil wir sind zwar in der ärmsten Stadt Deutschlands, aber wir sind halt auch im Ruhrgebiet. Und das Ruhrgebiet sind 53 Städte und Gemeinden mit 5 Millionen Menschen in dem gesamten Ballungsgebiet. Und es heute, wir hatten immer den Nachteil, in der ärmsten Stadt Deutschlands zu sein. Und heute ist das jetzt nach 100 Jahren Firmengeschichte erstmals ein Vorteil, weil viele Marken inzwischen die globale Strategie haben, dass sie an den Luxusstandorten dieser Welt eigene Boutiquen eröffnen sollen. Als Vorgabe von ihrem Headquarter.
Ja.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns, eine der relevanten Luxusstädte in Deutschland ist Düsseldorf. Und wenn ich mir dort anschaue, wie dort immer mehr Monobrand-Boutiquen entstehen und da dann Partner gekündigt werden von den einzelnen Marken, weil die Marken dort ihre eigenen Geschäfte haben, um die auch zu schützen, dann müssen die Partner dann das Netzwerk verlassen. Das haben wir im Ruhrgebiet so nicht, weil es gibt keinen Standort im Ruhrgebiet, wo eine Marke selber eine Boutique sinnvoll eröffnen kann, weil es gibt diesen Luxusstandort nicht im Ruhrgebiet. Aber trotzdem habe ich 5 Millionen Menschen und es ist eine gewisse Relevanz da, dass ich auch eine Vertretung in diesem Gebiet habe.
Aber eigentlich ist es ja total verrückt. Ihr sitzt quasi, sagen Sie nochmal, die ärmste Stadt Deutschlands, da gibt es ja wirklich quasi so eine Tabelle. Da ist Gelsenkirchen, glaube ich, auf Platz 401 gewesen und ist jetzt Platz 400.
Genau.
Aber nicht, weil sie nach oben geklettert sind, sondern weil zwei Gemeinden zusammengelegt wurden. Okay, also ihr seid wirklich in diesem Ranking ganz hinten und damit ja erstmal für all die Luxusmarken, die du aufgeführt hast, eigentlich per Definition nicht interessant. Aber eure Brand, Juwelier Weber, ist so stark und ihr seid trotzdem eingebettet in diese 5 Millionen Menschen, dass es für diese Marken Sinn macht, sich vor Ort den besten Partner zu suchen. Aber es macht eben keinen Sinn, in Gelsenkirchen eine Patek Philippe Boutique zu eröffnen oder eine Rolex Boutique.
Das ist richtig, genau.
Okay.
Aber dadurch, dass wir so lange vor Ort sind, verstehen wir die Region, wir können die Region. Und wir haben definitiv auch in Gelsenkirchen alleine könnten wir nicht leben, aber wir haben einen Einzug, sodass es trotzdem attraktiv ist, zu uns zu kommen.
Und als du quasi zurück ins Geschäft gegangen bist, kann ich mir vorstellen, da kommt der Sohn, der auch ein MBA ja gemacht hat, der will ja ein paar Sachen neu machen. Also das heißt, typische Dinge, die passiert sind, ist, du hast dich um den Webshop gekümmert, wo du am Anfang eben noch zu kämpfen hattest. Keine Abbildung von Uhren, wir wollen nicht auf Webshops vertreten sein und Co. Das ist ja aus heutiger Sicht unvorstellbar. Denn wir reden ja an Zeiten von Chronext, Chrono24. Und früher war das so, wir wollten eigentlich gar nichts mit Web zu tun haben. Und dann hast du auf der anderen Seite wahrscheinlich aber auch Themen wie, welche Marken kann man an diesem Standort überhaupt miteinander kombinieren? Welche Marken fehlen uns vielleicht? Das waren ja sicherlich auch Themen, die bei dir auf den Tisch lagen, oder?
Die Markenauswahl weniger, weil das ist eher langlebige Partnerschaften. Also es ist nicht so wie in der Fashion-Industrie, dass eine Marke mal gehypt ist und dann im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr und die wieder vielleicht ausgelistet wird. Sondern in der Regel hältst du die Partnerschaften schon sehr, sehr lange, weil das auch immer zeitlose Partnerschaften in den meisten Fällen sind.
Ihr lebt also aber auch mit dem Erfolg der Marken mit. Wie lange habt ihr jetzt Rolex zum Beispiel als Familie?
Rolex haben wir jetzt über 40 Jahre.
Okay, das heißt aber, in diesen 40 Jahren geht es Rolex gut, geht es euch wahrscheinlich auch ganz gut, geht es Rolex schlecht, geht es auch euch ein bisschen schlechter. Also es ist ja schon auch toll, wenn man Marken hat, die gerade in einem Hype sind oder die gerade auch quasi getrieben werden. Das ist dann eben, wenn man der Konzessionär ist und die Lizenz hat, dort zu verkaufen, ist das super.
Das ist so, ja. Okay. Also und deswegen sprechen wir da auch immer von Partnerschaften, weil auch in einer normalen menschlichen Partnerschaft ist es ja auch so, es gibt Ups und es gibt Downs. Also wir merken das gerade auch in den letzten Jahren immer wieder, dass wir als Unternehmen, also als Beispiel, wir haben gerade unsere Jahresplanung zu Ende gemacht oder überprüft, was wir Anfang des Jahres geplant haben. Wir sind ziemlich genau daraus gekommen, was wir geplant haben, aber wenn ich das schaue, mit anderen Marken, als wir am Anfang gedacht haben. Mhm. Also es hat alles anders funktioniert, als wir es am Anfang des Jahres gedacht haben, aber in Summe fürs Gesamtunternehmen sind wir ziemlich genau daraus gekommen, nur auf einem komplett anderen Weg.
Ja, ich stelle mir das auch total komplex vor, weil im Endeffekt habt ihr ja eine Fläche. Ihr habt ja diesen schönen Laden in Gelsenkirchen, sehr modern, hat wahrscheinlich 300, 400 Quadratmeter Fläche irgendwie, also Showroom. Und da wollen jetzt ja irgendwie, du hast gerade, glaube ich, von 20 oder 30 Marken gesprochen, die wollen ja alle irgendwo vertreten sein. Das ist ja im Endeffekt, das ist ja ein bisschen doofer Vergleich, aber das ist ja wie ein Netto oder ein Edeka, wo die Marken quasi darum buhlen, wer hat wo welche Fläche, Räume, wer wird wie präsentiert. Im Endeffekt wollt ihr das ja auch allen recht machen, aber das ist ja schon, du hast einen Showroom und der musst du den nach den Marken oder mit den Marken zusammen mehr ausrichten, dass sich jede Marke wohlfühlt, ihre Ecke hat oder wie auch immer, ne, ihre Präsentation.
Das ist ein Riesenthema und das waren auch eins der Sachen, die mich dann am meisten beschäftigt haben. Also ich würde sagen, als ich 2012 zurückkam, habe ich so 2 Jahre genutzt, um mich wieder einzuarbeiten, um mir selber ein Bild der Lage zu machen. Aber dann so 2014, 2015 merkten wir doch, damals hatten wir einen Showroom, der war so 250 Quadratmeter groß. Der war aus Ende der 80er, Anfang der 90er entworfen worden. Ich nenne es immer gerne Queen Mum Style. Viel Hochglanz lackiert, Bahama Beige mit Messing und ordentlich viel Spiegeln rein. Damals State of the Art, aber auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß, als ich dann Mitte der 2010er Jahre da irgendwie reingekommen bin. Und man merkte auch, der Druck der Marken kam immer mehr, dass die gesagt haben, naja, ärmste Stadt Deutschlands ist kein Premium-Standort, wo wir sein müssen. Der Juwelier ist auch veraltet, da muss was passieren. Und das war genau die Ecke, wo wir dann da waren und wo ich dann auch, ich sag mal, schön als Staffelstabübernahme agieren konnte, indem ich nämlich dann auch einen neuen Plan entwickelt habe, wie wir unser Geschäft weiterentwickeln und auf einen State-of-the-Art-Showroom dorthin bauen konnten. Und dann kam irgendwann der Entschluss, im Eigentum die Fläche zu verdoppeln, auf 500 Quadratmeter zu gehen und einen komplett modernen Showroom dann zu machen. Und dann mit der Planung, dann ging es 2015 in die Planung bis 2016 und dann 2017 sollte es dann mit dem Umbau losgehen. Damals geplant 4 Monate, es sind 14 geworden. Also ich sag mal, mit dem Hauptstadtflughafen können wir hier in Berlin auch mithalten. Das war dann auch eine spannende Zeit, die da dann kam. Und da sind genau die Themen, die du gerade schilderst, 20 Marken oder 20 starke Luxusmarken, die alleine bei den Uhren untereinander sich irgendwie ihre Quadratzentimeter zurechtrangeln. Und da führt man schon sehr, sehr interessante Gespräche, weil dann ist auch ganz oft nicht entscheidend, wir vergrößern uns in der Fläche und ihr kriegt hier zukünftig die doppelte Fläche oder vielleicht sogar die dreifache, sondern die Frage ist dann immer, und was hat der andere? Es geht nur noch um Relationen und es geht nicht mehr um, ihr habt in absolut das Doppelte, das Dreifache, was ihr vorher hattet.
Ich wollte ja gerade sagen, da kommen ja teilweise, die Hersteller sitzen ja in ganz Europa oder auch auf der ganzen Welt, da kommen ja dann wirklich auch CI und Brandteams eingeflogen, die sich den Laden angucken und dann auch wirklich eigene Ideen haben, teilweise eigene Materialien auch, ne? Also die ja selber also reinkommen mit Handwerkern auch.
Ja, eingeflogen kommen sie nicht, weil in der Planungs passiert noch ganz viel auf dem Planungs, im Plan, in der digitalen Welt. Aber da haben die Architektenteams, je nachdem welche Marke, hat ihre eigenen Architektenteams ihr eigenen Katalog an Möbeln und an Einrichtungen und an Accessoires, die damit reinkommen. Und da gilt es dann irgendwie, einen Kanon zu finden, der dann hinterher, ich sag mal, ein schönes Bild abgibt.
Okay, das heißt, du hast ab 2012 quasi bist du zurück, hast solche Themen mit angeschoben. Wie lange hat es denn gedauert, bis der finale Entschluss gefallen ist und warum ist der denn gefallen, quasi bei der Lufthansa aufzuhören und ins eigene Geschäft reinzugehen?
Ja, fließende Geschichte. Irgendwann sitzt du drin in der Wabe. Als dann das Thema kam, das Unternehmen zu erneuern und zum 100-Jährigen fertig zu machen, kam natürlich auch das Thema irgendwann Banken auf die Agenda. Das Ganze, was man davor hat, auch zu finanzieren. Und da kam natürlich auch der Punkt, mein Vater ist jetzt 75 geworden, sprich damals wollten die Banken, haben die lieber mich dann in der Haftung gesehen als mein Vater und vor allem mit der Langfristigkeit, die dahinter steht und dementsprechend spätestens da kam dann auch mal hinter verschlossenen Türen irgendwann die Frage so, lieber Alexander, Fliegen ist toll, das musst du auch immer irgendwie noch parallel machen. Da hat noch keiner davon gesprochen, dass ich jetzt aufhören sollte. Weil das ja auch immer noch irgendwie eine Herzensangelegenheit war. Aber es kam der Punkt, irgendwann wird der Punkt kommen. Und wenn wir das jetzt hier machen, dann kommt höchstwahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo du der Fliegerei lebwohl sagen musst.
Okay.
Und das war dann so das Thema. Und dann kam eigentlich von mir so das Thema, wie lange kannst du es hinauszögern? Hab so ein bisschen dran festgehalten. teilweise übers Wochenende dann die Flüge gemacht, damit ich unter der Woche wieder in der Firma sein konnte, habe Teilzeit dazu genommen, aber gesund ist das auch nicht und da leidet natürlich auch vieles drunter, Familie, Beziehungen. Ich hatte ein fantastisches Team im Geschäft, die haben viel gemacht, aber natürlich merkst du es, wenn du ein paar Tage nicht da bist und vor allem, wenn du, ich sag mal, aufgrund von Simulatorereignissen vielleicht in München im Industriegebiet sitzt und da 3-4 Tage in Folge, weil du morgens um 6 immer wieder in Simulator warst und dann einfach Nachmittage in München im Industriegebiet sitzt und da nicht wegkommst, dass du dir einfach sagst, so die Zeit könnte ich jetzt sinnvoller zu Hause im Unternehmen nutzen.
Hör, zumal ich mir das so vorstelle, wenn du in Gelsenkirchen auch quasi über Generationen hinweg bekannt bist, die kennen dich ja noch als kleinen Jungen in dem Laden, die kennen dich ja noch als erwachsener Mann. Du baust ja auch, also es hat ja ganz viel mit persönlicher Kundenkontakt auch zu tun. Ihr kennt ja teilweise eure Kunden auch über Dekaden hinweg und dann würden die natürlich auch gerne ihren Schmuck oder ihre Uhr beim Alexander abholen, der nicht da ist.
Ja, das ist natürlich auch ein ganz großes Thema, vor allem wenn du, und das spielen wir, wir sind Familienunternehmen, wir sind als Familie präsent, bei aller Größe, die wir erreicht haben und dass wir auch ein fantastisches Team haben, weil alle Kunden könnten wir auch nicht mehr selber bedienen. Natürlich gehört da eine Präsenz zu und ich sag mal, in Gelsenkirchen zu sein, ein Netzwerk zu pflegen, ein Netzwerk unter Kunden, unter Partnern, eingebettet in der Region zu sein, erfordert viel Präsenz.
Wann habt ihr es denn auch quasi offiziell gemacht? Das ist mit der Lufthansa beendet und du bist seit Vollzeit dabei?
Das war Ende 22 haben wir das erst gemacht, dass ich dann nach Corona relativ bald gesagt habe, das funktioniert auch mit sehr wenig Teilzeit nicht mehr.
Also ich will ja irgendwie wissen, wie funktioniert über dir Geschäft. Erstmal du selber, hast du eine hohe Affinität für Schmuck? Ja oder nein? Schon immer gehabt?
Also ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und ich kann mich für die Themen durchaus super begeistern, weil ich finde es ganz, ganz tolle Dinge, die Schmuck und Uhren leisten können, die wenig andere Produkte leisten können.
Also Affinität für Schmuck war bei dir schon immer da. Wie muss ich mir das, also ja, in Gelsenkirchen, ich muss mir den Tag also so vorstellen, du bist ja morgens im Laden mit all deinen Mitarbeitern und dann hast du Stammkundschaft. Aber es kann auch jederzeit quasi irgendjemand durch die Tür kommen, mit dem du ja gar nicht gerechnet hast. Und dann ist es bei euch in der Theorie möglich, eine Uhr für 500 Euro zu kaufen. Du kannst aber auch nur für 150.000 Euro kaufen.
Das ist bei uns möglich, ja.
So, und das sind auch, das sind Dinge, die passiert sind.
Das sind Dinge, die passieren, ja.
Was ist deine verrückteste Ladenstory, die dir so, es kann auch Überfall sein. Ich weiß ja nicht, was euch so in euren Dekaden schon wieder erfahren ist. Aber was ist so das Verrückteste, was du selber sagst, was mit dem Uhrenladen mal passiert ist? Oder dem Juwelier, ist ja kein Uhrenladen.
Ich weiß gar nicht, ob das so verrückt ist, aber du hast immer wieder tolle, also das Schöne ist, dadurch, dass wir tolle Produkte haben, mit denen sich die Menschen belohnen, hast du auch immer wieder tolle Charaktere, die zu uns kommen. Und wenn du, wie wir zum Glück über viele Empfehlungen leben, so haben wir uns auch kennengelernt.
Ja genau, ich war einfach der 5000ste Typ, der in deinen Laden geschleppt wurde, der die Stahldetone haben wollte, zur Hochzeit, wo die alle haben wollten.
Genau.
Klar.
Und das macht natürlich das Schöne, dass du einmal auch tolle Persönlichkeiten kennenlernst. Das ist das eine. Und aber auch Persönlichkeiten, die irgendwas in dem, was sie tun, richtig machen. Weil sonst würden sie jetzt nicht bei dir im Geschäft sitzen.
Deswegen ist auch die Frage, wer wäre euer typischer Käufer, die ist gar nicht klar zu beantworten. Da kommt der Unternehmer, da kommt der Profifußballer von Schalke 04 oder auch vom 1. FC Köln. Das ist ja alles irgendwie erreichbar für euch. Das sind auch alles Kunden, die habt ihr in eurer Kartei. Das ist...
Das ergibt Kunden, sich halt. Kompletter Querschnitt der Gesellschaft. Das geht, ich sag mal, vom Wirtschaftsprüfer bis zum Zuhälter, vom Profisportler bis zum Handwerker. Da ist wirklich alles dabei. Und dadurch, dass wir in so einer bodenständigen Stadt wie Gelsenkirchen sind, versuchen wir das auch mit aller Hemdsärmlichkeit, aber auf einem Top-Niveau weltoffen darzustellen. Ja.
Okay, und was ist das verrückteste Schmuckstück, was du mal verkauft hast? Also fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das war auch für uns selbst, für uns ungewöhnlich?
Ungewöhnlich sind vielleicht so Sachen, wenn du Kunden hast, die erste Mal bei dir sind und suchen sich tolle Uhren aus, haben auf einmal 3-4 schöne Uhren sich zusammengestellt, ist ein ordentlicher Bon zusammengekommen und dann stehst du an der Kasse, meine Frau läuft noch zu einem anderen Kunden mit vorbei und er sagt, du bleib mal stehen, lass mal gucken, was hast du da? Ja. Ist die jetzt schon weg? Nein, okay, pack dazu. Also solche Reaktionen und da sind dann, ich sag mal, schlank 20.000 eben mal mit rübergegangen. Das passiert auch mal hin und wieder, aber nicht so oft.
Okay, es ist ja quasi wie beim Fleischer, darf es ein bisschen mehr sein. Es gibt auch Kunden, die geraten dann in Kauflaune und dann haben die bei euch relativ große Auswahl.
Das passiert auch, ja.
Und sag mal, jetzt habt ihr da euer Geschäft. Wie viele Leute arbeiten da in Summe?
Wir sind etwas über 30.
Okay, müsst ihr, um quasi die Marken zu behalten und weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu sein, zwangsläufig expandieren und müsst quasi Filialgeschäft aufmachen? Da sind es Überlegungen, die dir auch durch den Kopf gehen, dass du sagst, ich würde ganz gerne noch eine weitere Stadt haben und wenn ja, in welchen Dimensionen müssten da investiert werden, weil ich finde es so wenig greifbar.
Die Frage ist, ob wir es müssen, würde ich sagen, nein.
Okay.
Die Frage ist auch immer, ob wir es können, weil in dem Moment, wo natürlich irgendwo ein Standort frei ist, ist er natürlich in der Regel von irgendwem anders schon besetzt und so viele Standorte werden auch nicht mehr frei oder entstehen mal eben, sondern es sind immer, ja, die Top-Marken sind schon immer irgendwo vergeben oder sind eher, dass wir auch den Trend haben, dass Händlernetze eingekürzt werden.
Und die Konzessionen hängen ja am Standort. Das heißt, wenn du jetzt auf die Idee kommen würdest, aus Gelsenkirchen eine zweite Filiale in Düsseldorf aufzumachen, würdest du wahrscheinlich keine größere Marke dort vor Ort bekommen für Düsseldorf.
Genau, weil die dort schon alle vergeben sind oder selber durch die Marken auch besetzt sind. So, okay. Also insofern ist das Thema mal eben woanders hingehen schon eine Herausforderung und ich würde behaupten, dass es erstmal für uns schwierig wäre, einen zweiten Standort mit dem Markenportfolio, was wir jetzt haben, zu finden, der in Deutschland frei wäre.
Und nehmen wir mal an, ihr würdet den finden. Nur ist ja ein Juweliergeschäft auch nicht das Standardladengeschäft, wo vorher mal ein Lidl drin war oder ein Aldi, sondern es sind ja schon eher spezielle Geschäftsräume, die auch einen besonderen Sicherheitscharakter haben müssen. Was glaubst du, wie hoch wäre so das Gesamtinvestment für einen neuen Juwelier in der Größenordnung, den ihr jetzt ungefähr gebaut habt, wenn ihr irgendwo anders hingehen würdet?
Also in der Größenordnung, wie wir ihn haben, wäre ich wahrscheinlich schnell bei 10 Millionen Euro. Wenn ich jetzt ein bisschen kleiner denken würde, ich sag mal so 250 Quadratmeter Ladenfläche, die ich aber auch schon in der heutigen Zeit bräuchte, um den ganzen Markenansprüchen gerecht zu werden, bin ich wahrscheinlich in der Größenordnung zwischen 6 und 8 Millionen.
Oh.
So, und da geht es dann einmal auch um die reine Sicherheitsaspekte, Panzerglas, Absicherung, Schleuse, all diese ganzen Themen, die ich natürlich da baulich erstmal herstellen muss. Und auf der anderen Seite, neben dem Ladenbau, der natürlich auch, auch hochwertiger sein muss und dementsprechend von der Architektur und vom Anspruch halt auch mehr kostet, wo ich wahrscheinlich in der Größenordnung bin, auch von 5.000, 6.000 Euro den Quadratmeter Ladenanbau. So, die man einfach mal rechnen, die man rechnen kann. Und dann das Warenlager.
Erstausstattung.
Das ist auch so, dass das geschickt wird. Und in der Regel haben die großen Marken alle einen Lastschrifteinzug.
Okay. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja auch trotzdem, wo geht denn da aktuell die Reise hin? Also wir haben ja auch einen gemeinsamen Freund, der quasi im Automobilbusiness nicht ganz unerfolgreich ist. Da ist es ja auch so, dass die großen Marken ihre Händler relativ stark, ich will gar nicht sagen knechten, aber es gibt strikte Vorgaben. Wie muss ein Fliesenboden sein? Wie muss das Ambiente des Ladens sein? So ein Co. Das ist ja dann wahrscheinlich auch etwas, was macht denn heute eine große Marke wie Rolex oder Patek Philippe oder IWC? Gehen die eher auf eigene Boutiquen? Also wie sind denn die Vertriebsstrategien von großen Luxusuhrenmarken heute?
Unterschiedlich. Mhm. Also es gibt ja viele oder einige große Luxuskonzerne, wo die verschiedenen Marken angehören. Also wir haben auf einer Seite haben wir Rolex, die einer Stiftung angehören oder in einer Stiftung sind und keinem Konzern angehören.
Okay.
Die damit aber auch, ich sag mal, sehr, sehr frei sind als ja bekannteste und stärkste Uhrenmarke weltweit. Das ist definitiv Rolex. Wenn ich dann auf andere Marken Richtung Cartier zum Beispiel gucke, die gehören zum Richemont-Konzern, wo dann Marken wie IWC, Panerai, Jaeger-LeCoultre mit organisiert sind und Cartier als Mutter da agiert, als die stärkste Marke im Richemont-Konzern. Und dann haben wir die Louis Vuitton Moët Hennessy, also die LVMH. Wo dann Marken wie Zenit, Bulgari, Hublot zugehören, die nochmal ein bisschen anders organisiert sind, aber da dann noch als größter Luxuskonzern der Welt natürlich ganz viele andere Spirituosen, Champagner, Leder dazugehören.
Und die haben alle verschiedene Vertriebsstrategien. Ich bin ja erstmal sehr froh, dass du LVMH sagst. Ich wurde letztens bei, das heißt LVMH.
Ja, was, auch richtig.
Was soll ich jetzt sagen, genau, um quasi der coolste Dude im Raum zu sein?
Also in Deutschland kommst du, glaube ich, ganz gut mit LVMH klar.
Okay. Und wenn ich, sobald ich mich auf internationalem Parkett bewege, werde ich einfach dieses LVMH hauchen und dann, okay.
Bist du auf jeden Fall.
Dann bin ich ganz weit vorne. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, also alle verschiedene Strategien. Ich habe nur letztens mitbekommen, dass ja Rolex, also selber als Stiftung organisiert, hat ja einen relativ großen vertrieblichen Wurf gelandet. Zumindest kann man das so lesen. Die haben ja Bucherer übernommen. Ich glaube, auch da ging es um Milliarden, also als Bewertung, Preis. Und haben jetzt ja ihre eigene Vertriebsstruktur.
Also Rolex ist insofern Unikum, weil Rolex sagt ganz klar, und so ist es auch im Stiftungsgedanken von Hans Wilsdorf abgesetzt worden.
Hans Wilsdorf ist der Gründer von Rolex.
Ja, übrigens ein Deutscher.
Okay.
Ein Deutscher aus Kulmbach, wenn ich das...
Aus Kulmbach?
Ja.
Okay.
Und der ist war ein Marketinggenie, war kein Uhrmacher.
Ja.
Und der ist nach London gegangen als Kaufmann und hat dort mit Uhren gehandelt. Und irgendwann hat er selber die Idee, dass seine Uhren eine Marke benötigen. Und so hat er sich, so sagt die Legende, hat er sich dann auf einer Postkutschfahrt durch London, hat er einen Markennamen gesucht und hat darüber nachgedacht und philosophiert. Und er wollte unbedingt einen Namen, der mit 5 Buchstaben ist, weil er symmetrisch aufzubauen ist, weil man auch die Krone schön drüber setzen könnte. Und er wollte unbedingt auch einen Markennamen haben, der in vielen verschiedenen Sprachen funktioniert. Und so ist er dann auf dieser Postkutschfahrt, auf einer der vielen Postkutschfahrten wahrscheinlich, auf den Namen Rolex gekommen. Und dann, nachdem er dann seine Uhren, die er in der Schweiz eingekauft hat und in London verkauft hat, hat er die Idee gehabt, es gab den Automatikmechanismus damals schon. Also diese Erfindung heute einer guten Armbanduhr, die gab es da schon alles, und er hat es aber zusammengebracht und hat gesagt, wir müssen es schaffen, die Taschenuhren ans Handgelenk zu bringen. Dafür mussten die Uhren ein bisschen kleiner werden. Den Automatikmechanismus, den es da schon gab, dass sich die Uhr selber aufzieht, der hat bei einer Taschenuhr halt wenig Sinn gemacht, weil die Uhr nur in der Tasche war und nicht bewegt wurde. Sagt er aber, sobald die Uhr dann am Handgelenk ist, macht der Automatikmechanismus die Uhr als dauerhaft tragbar, und sie läuft auch immer. Und das war quasi eine der großen Ideen von Hans Wilsdorf. Und der zweite große Wurf war dann, dass die Uhr, die Oyster, wasserdicht werden musste, damit sie halt noch besser und robuster für den Alltag ist. Mhm. Und da hat er dann, so ist die Oyster, die Auster entstanden. Die Auster schützt die Perle, aber die Auster schützt auch das Uhrwerk. Und deswegen heißen die Uhren auch Oyster bei Rolex. Das ist die Geschichte dahinter. Und dann hat er Mercedes Gleitze, die erste Dame, die durch den Ärmelkanal geschwommen ist, hat er eine Oyster Perpetual ans Handgelenk gebunden, und die ist dann durch den Ärmelkanal geschwommen und kam auf der anderen Seite raus, und die Uhr lief und war wasserdicht.
Marketing.
Marketing.
Cool.
Das ist die Geschichte der Oyster von Rolex.
Oder der Anfang von Rolex.
So, und dann kam, und das zieht sich dann durch die Schweizer Uhrenindustrie auch durch. Die Schweiz war nämlich damals ein Billiglohnland, und deswegen hat er dann auch in Genf seine ersten Uhrenproduktionen dann selber angestoßen und hat dann in der Schweiz auch selber Uhren produziert.
Wann genau war die Schweiz denn ein Billiglohnland? Wie lange ist das denn her?
Ja, das geht zurück Ende 18. 19. Jahrhundert. Also okay. Ich sag mal, eine IWC zum Beispiel heute ist von Aristo Florentine Jones, ist ein Bostoner Geschäftsmann gegründet. Das ist auch die einzige Schweizer Uhrenmarke, die einen englischen Namen hat, nämlich die International Watch Company. Und dieser Geschäftsmann hat Uhren in der Schweiz gekauft und hat sie in Nordamerika verkauft. Und der hat sich überlegt, Mensch, ich möchte gerne selber Uhren produzieren, und ist dann vor jetzt 150 Jahren nämlich in die Schweiz gegangen, weil es da das Know-how gab. Und er ging dann nach Schaffhausen, weil man dort in Schaffhausen das auch üblich war, dass man die Wasserkraft über Umlenkmechanismen in die Fabriken und in die Manufakturen geholt hat und dort dann mit der Wasserkraft die Maschinen betrieben hat, um dort dann die Uhren zu produzieren.
Das ist ja, glaube ich, aber auch bis heute ist die Schweiz der wichtigste Standort der Uhrenindustrie, oder?
Ja, das ist so. Alle global relevanten Uhren werden in der Schweiz produziert.
Punkt.
Also es gibt in Japan, das war dann der große Bruch in der Schweizer Uhrenindustrie, als die Quarzu aufkam. Das war dann so Anfang der 80er Jahre, wo dann auch die Generation hochkam, wo es hieß, man braucht keine Uhrmacher mehr, weil die mechanische Uhr stirbt jetzt aus und wir werden nie wieder eine mechanische Uhr benötigen. Und dann ist es, ich sag mal, der Schweizer Uhrenindustrie und da vorweg die Swatch-Uhr, die Swiss Watch, so ist die Swatch entstanden, war dann die Antwort auf die Quarzuhren aus Japan, die dann eine poppige Uhr, die in der Schweiz produziert wurde, eine Quarzuhr zur Kultuhr gemacht hat. Und über dieses Vehikel man dann das Thema Kulturgut, die gute Uhr, die wieder zu besonderen Anlässen verschenkt wird, kultiviert hat und so die gute mechanische Schweizer Armbanduhr wieder zu neuer Kraft verholfen hat. Und das ist auch die Geschichte, wenn ich jetzt unsere eigene Firmengeschichte nehme, mein Urgroßvater Fritz Weber, hat in Essen gegründet, ist auch aus wirtschaftlichen Gründen nach Gelsenkirchen gegangen. 1918 war das. Mhm. Danach kam bei Uhrmacher, danach kam mein Opa Helmut Weber, Namengeber unserer heutigen Firmierung. Er war auch Uhrmacher und Anfang der 80er wurde mein Vater mit der Ausbildung fertig und da war die Ansage, der Junge soll bloß kein Uhrmacher werden. Weil die Quarzuhr kam und die mechanische Uhr sollte aussterben. So war damals die einhellige Meinung. Und so ist mein Vater dann Goldschmied geworden, hat das sehr erfolgreich gemacht, war Jahrgangsbester sowohl zu seinem Gesellenzeit als auch zu seiner Meisterzeit und hat dann Schmuckstücke entworfen, die auch in große Kunstsammlungen im Louvre und im Victoria und Albert Museum aufgenommen wurden.
Okay.
Und hat so, ich sag mal, auch schon immer über unsere Region hinaus gearbeitet.
Also Schmuckunikate auch.
Schmuckunikate, eigene Schmuckstücke entwickelt, im Deutschen Schmuckmuseum in Pforzheim mit in die Sammlung aufgenommen wurde. Und das ist aber eine Parallele zu dieser Quarzkrise, die es damals gab. Und deswegen haben wir heute auch immer noch zu wenig Uhrmacher in der gesamten Branche.
Da würde ich noch drauf zu sprechen kommen. Also A, total spannend. Einmal gab es diese Quarzkrise. Dann gab es ja vor nicht allzu langer Zeit, auch als die ersten Smartwatches kamen, wurde ja nochmal intensiv diskutiert, ob die jetzt quasi direkt die normalen, also die Armbanduhren ablösen, die klassische. Ist ja aber irgendwie auch nicht passiert. Und ich würde sagen, wenn du so deine letzten 10 Jahre anguckst, du merkst jetzt nicht, dass dieser Markt irgendwie weggeht, sondern der ist schon ein sehr stabiler, ordentlicher Markt. Ne? Es gibt immer einen Grund, eine schöne Uhr zu haben.
Ja, also die Uhr, die gute mechanische Uhr ist inzwischen Kulturgut. Und die Smartwatch, die ist da. Der Platz am Handgelenk ist manchmal schon besetzt, aber wir haben auch viele Kunden, die wir sehen, die tragen einfach beide. Es kann ja auch manchmal medizinische Gründe haben, dass jemand eine Smartwatch trägt. Und wir sehen das ganz oft, dass dann trotzdem die gute mechanische Uhr noch getragen wird oder vielleicht, ich sag mal, zur Arbeit tagsüber die Smartwatch getragen wird und dann trotzdem zum besonderen Anlass die gute mechanische Uhr da wieder zukommt.
Sag mal, wie seid ihr heute aufgestellt, so rein vom Geschäftsmodell? Also ich verstehe quasi, ihr habt zum einen Neuware, die ihr bekommt, auch von als Konzessionär, die ihr dann verkauft, wo es ja teilweise auch Wartelisten gibt für besonders begehrte Uhrenmodelle. Dann habt ihr sicherlich ja auch gebrauchte Uhren. Na, das wird ja auch ein Thema sein. Und dann habt ihr, soweit ich weiß, auch noch die Werkstatt. Das ist ja alles irgendwie trotzdem so ein Business wie Autoverkaufen. Ne? Du hast die Neuwagen, du hast die Gebrauchtwagen und du hast auch die Werkstatt, die ja auch oft für einen großen Teil des Geschäftes, auch für das Umsatzes sorgt. Wie ist es bei euch aufgeteilt?
Eine gute Uhrmacherwerkstatt ist gut, wenn du einen After-Sales-Service darstellen kannst, aber wenn du Punkt auf Rentabilität bist, eine Uhrmacherwerkstatt, die eine schwarze Null aufweist, ist schon mal gut.
Echt?
Das ist schon mal der eine Teil. Natürlich treten wir auch an, um da die Idee zu haben, dass das auch besser geht. Aber ich sag mal so, Industriebenchmark für den Standard-Juwelier, der einen guten After-Sales-Service haben möchte, die Uhren, die er verkauft, dass die überholt werden, ist leider noch so, dass das teilweise schwer darzustellen ist, dass man da wirklich ein Profit-Center draus macht.
Also das muss ich verstehen. Bei einer extrem schönen Uhr, wo die Einkaufspreise ja auch schnell bei 10.000, 20.000, 30.000 Euro liegen können, da hast du alle paar Jahre sollte eine Revision erfolgen. Das heißt, da guckt sich ein Fachmann quasi die Uhren an, wie beim Auto die Wartung. So eine Revision kostet schnell 800 Euro aufwärts pro Uhr. Und damit sagst du, ist es schwierig, eine schwarze Null zu schreiben.
Es ist schwierig, weil du viele Tätigkeiten immer drumherum hast.
Okay.
Also wenn du einen Servicebetrieb organisieren kannst, dass sich jemand komplett mit der Wartung der Uhr auseinandersetzen kann. Und dann ist auch die Frage, wie schnell kann dieser Uhrmacher arbeiten? Schafft er 1, 2 oder 3 Uhren am Tag? Und wie fehlerfrei ist das auch noch, was er da macht? Also nur Geschwindigkeit und dann die Reklamation haben, das ist auch nicht das Ziel der Übung. Und dann, je nachdem, wie du diesen Betrieb organisierst, dadurch, dass wir auch immer noch ein Präsenzgeschäft haben und der Kunde ad hoc jetzt sich nicht an den Wartungszyklus der Uhrmacher hält, sondern ich möchte ein Band gekürzt haben, kann ich mal eben Lederband angesetzt haben, könnte mir nicht mal eben schnell die Batterie wechseln, weil ich bin jetzt eine halbe Stunde hergefahren. Das sind natürlich alles Themen, die den Tagesablauf stören. Und wenn du dann einen kleineren Betrieb hast, wo du, ich sag mal, nur 2 oder 3 Uhrmacher hast, wo einer dann, ich sag mal, den Tagesbetrieb abfedern muss und die Unterstützung für den Verkauf machen muss, um die Servicedienstleistungen, die dort stattfinden, abzufedern, dann wird das Ganze schon schwieriger.
Okay, das heißt.
Oder auch das Thema, ich gebe dem Kunden als ja, zu einer neuen Uhr dazu, dass seine alte Uhr mal überholt wird. Mhm. Das sind natürlich auch so Themen, die dann irgendwie dazugehören. Das sind aber dann Sachen, die natürlich das schwierig machen, so einen Betrieb wirklich als sich sauber durchzuführen. Ne?
Das heißt,
oder profitabel durchzuführen.
Das Ding schiebt ihr quasi mehr oder weniger durch aktuell noch. Also es ist nicht so einfach, eine Werkstatt hochprofitabel zu betreiben. Ja. Damit bleibt das Neugeschäft. Das Neugeschäft funktioniert so, dass du von den Konzessionen eine Provision bekommst, ganz normal. Du weißt also, was ist der Verkaufspreis, das ist der Listenverkaufspreis, mhm, und du weißt, was du an Commission dafür bekommst. Und du hast das ganz klassische Gebrauchtuhrengeschäft, wo ja wirklich Leute reinkommen in den Laden mit einer Uhr, die am besten Papiere hat und eine Box und irgendwie alles, was dazugehört. Dann muss ich das irgendjemand angucken und dann kauft ihr diese Uhr an, bereitet die ja sehr wahrscheinlich auf und könnt die wieder verkaufen. Aber das ist auch relevantes Geschäft für euch, das Gebrauchtuhrengeschäft.
Sage ich sofort zu was? Ich möchte noch einen Punkt vorher zu dem Punkt vorher sagen, was natürlich auch die Hersteller als Anforderung stellen an einen Juwelier auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, dass du auch einen anständigen After-Sales-Service darstellen kannst. Mhm. Also sprich, du möchtest im Verkauf wachsen, dann musst du deinen After-Sales auch in den Griff kriegen und kannst es nicht alles beim Hersteller abladen, sondern du musst auch vor Ort die Qualität haben. Das heißt, du musst die Uhrmacher schulen. Jede Uhr hat andere Uhrwerke, andere Kaliber. Also so wie ein Motor bei BMW anders ist als bei Mercedes oder bei Volkswagen, da müssen die Mechaniker auch auf die Motoren geschult sein, die sie dort warten. So ist es, dass auch die Uhrwerke, die Kaliber, so heißt ein Uhrwerk in der Fachsprache, muss der Uhrmacher darauf geschult sein. Und je nachdem, wie komplex so eine Uhr ist und welche Funktionalitäten die Uhr darstellt, kann es auch mal aufwendiger sein. Und dann müssen die Uhrmacher zu den Herstellern, werden geschult. Und da kommt die ganz große Herausforderung, nicht die Werkstatt ist zertifiziert. Die Werkstatt ist zertifiziert, weil der Uhrmacher da ist.
Ja.
Aber der Uhrmacher ist eigentlich zertifiziert.
Ah.
Das heißt, verlässt dich ein Uhrmacher, hast du quasi so eine Übergangsphase, jemanden nachzuschulen dergleichen. Aber per se verlierst du deine Zertifizierung, wenn du keinen hast, der dann nachgeschult wird.
Was ist mit diesen ganzen High-End-Uhren? Also es gibt ja wirklich Richard Mill und Co. Es gibt ja wirklich Uhren, die extrem teuer sind. Sowas seht ihr aber selten oder ist das auch Teil des Gebrauchtuhrengeschäftes?
Also Richard Mill sehen wir jetzt eher selten. Wir haben ja auch, ich sag mal, zwei Spielarten, wo wir unterwegs sind. Also Richard Mille ist jetzt ein Extrembeispiel, weil es eine sehr, sehr kleine Uhrenproduktion ist. Sie haben nur eine Boutique in Deutschland, die ist in München, und auch nur dort werden in Deutschland die Uhren offiziell verkauft. Insofern ist das ein Unikum für sich und ich weiß nicht, wie viele Uhren Richard Mille baut, aber ich glaube, es sind auf jeden Fall weniger als 10.000 Uhren im Jahr und das ist eine sehr, sehr kleine Stückzahl.
Wie viele Uhren baut Rolex?
Rolex macht keine offiziellen Zahlen. Ich kenne auch keine, aber ich sag mal, die Zahl, die so als größte im Raum steht, irgendwas zwischen 1 Million und 1,3 Millionen. Aber es ist auch nur Hörensagen und ist Vermutung.
Und die letzten Jahre war es ja, glaube ich, so, wir waren ja im Gebrauchtuhrengeschäft stehen geblieben. Die letzten Jahre war es ja so, dass teilweise ja die Originalpreise der Händler deutlich, deutlich unter den Gebrauchtuhrenpreisen lagen. Ja. Also es war ja schon so, dass, nehmen wir mal die Rolex Daytona aus Stahl, liegt wahrscheinlich neu irgendwo bei 11.000, 12.000, 13.000 Euro. Das war jedenfalls eine ganze Weile so. Ich kann mich erinnern, vor 2, 3 Jahren sind diese Preise teilweise auf 40.000 Euro hochgeklettert, wo also wirklich die Begierde nach diesen Uhren so hoch war, dass Leute bereit waren, den dreifachen Preis auf den Listenpreis zu bezahlen.
Ja, das war, ich sag mal, auch ein Effekt nach Corona. Mhm. Da war ja auch, hat jeder ja mitgekriegt, Cash is Trash war so ein bisschen das Thema Negativzinsen, Panik, Flucht in Sachwerte. Das hat natürlich dieses ganze Thema befeuert. Und das hat natürlich auch viel Marktgesetze ad absurdum geführt.
Ja.
Also ich habe Entwicklungen gehabt, die nicht nachzuvollziehen waren, wo auch die Marken dann auf uns Händler zugegangen sind und gesagt haben, ja, es funktioniert nicht, dass ihr theoretisch Gebrauchtuhren im Fenster stehen habt, die kosten das 3-4-fache und bei dir kannst du aber auch eine neue Uhr kaufen, die genau gleich ist und ihr nehmt dafür ein Viertel davon. Das funktioniert nicht. Und dort hat sich natürlich auch eine Meinung im Internet aufgetan, wo wir einfach in zwei Wirtschaftssystemen, wenn du so willst, miteinander in Konkurrenz gegangen sind. Und das sind Influencer, die entstanden sind in der Zeit oder Influencer-YouTuber mit angehängten Online-Shop und Uhrenhandel, wenn man es so nennen will, die aber in einem komplett anderen Marktgefüge gespielt haben als ein offizieller Händler, der auf Langfristigkeit das gesehen hat. Und die Hersteller sind ganz oft auch, sie hätten es tun können in der Zeit, haben aber die Preise nicht erhöht, sondern nur erhöht jetzt infolge von Goldpreis, Euroabwertung im Euroraum gegenüber dem Franken. Das sind alles Effekte, die stattgefunden haben im Nachgang von Corona. Aber während Corona hatten wir fast keine Preisanpassung bei den Herstellern.
Und ihr dürft ja auch nicht, ne? Also ihr seid ja Konzessionär. Das heißt, die Uhr, die du für 13.000 Euro verkaufst, die gerade auf dem Gebrauchtmarkt 40.000 Euro wert ist, die kannst du ja nicht einfach auf dem Gebrauchtmarkt verkaufen, dann verlierst du deine Konzession.
Das ist auch ein Teil davon.
Du musst preisgetreu verkaufen. Ne? Und eigentlich ist es ja auch nicht in deinem Sinn, dass irgendjemand reinkommt, die Uhr kauft und dann direkt wieder verkauft. Das sind ja alles Dinge, die passiert sind.
Ja.
Das heißt, auch da bei richtig tollen Uhren, bei richtig tollen gefragten Modellen, da reden wir von Wartelisten.
Da reden wir von wir reden eher von Wunschlisten.
Genau, Wunschlisten, das bekommen auch nur gute Kunden, die ihr lange kennt, auch denen ihr vertraut.
Da hängen wir genau in dieser Ecke, die im Tagesbetrieb immer super sehr schwer darzustellen ist.
Ja.
Man spricht gerne von einer Warteliste. Ja, aber wenn man die Warteliste übersetzt, wir sind ja nicht beim Nummernziehen.
Ja.
Und da bewegen wir uns natürlich auch in einem, ja, so ist es. Wir bewegen uns natürlich auch in einer Welt, wo wir treu sind auch unseren Kunden, die zu uns kommen. Also sprich, wenn jemand viele Jahre zu uns kommt und hat bei uns schon mit seiner Familie einiges ausgegeben und da wird der Wunsch nach so einer Uhr geäußert, dann fühle ich mich natürlich auch als Unternehmen verpflichtet, diesem Wunsch gerecht zu werden. Wohingegen jemand, den wir noch nicht kennengelernt haben, gleich, ich sag mal, mit dem Griff oben ins Regal zu uns kommt, das wäre auch nicht richtig.
Das ist ja auch ein bisschen easygoing, ne? Du weißt, dass die Uhr 13.000 Euro Liste kostet, dass du sofort für 40 verkaufst, dann könnten wir alle sofort Millionär werden, wenn das so einfach funktionieren würde.
Wenn das so einfach funktionieren würde, ja.
Also ist eine begrenzte Anzahl an Uhren da und natürlich gebt ihr die raus auch nach, wie gut war der Kunde in den Jahren, wo es nicht so gut für uns war, auch zu uns und Co. Wie lange kennen wir den schon? Na klar, Es ist eine Mischung aus beiden. Bei Familienunternehmern geht es halt immer über Dekaden und es hat auch viel mit Vertrauen zu tun und dass man sich auch die nächsten 20 Jahre in die Augen schauen kann. Also sehe ich ganz genauso. Nur wenn irgendjemand in den Laden reingelaufen kommt, kannst du dem jetzt nicht die Uhr in die Hand drücken.
Und das macht es ganz oft im Tagesbetrieb wirklich schwer.
Klar.
Weil man möchte auch, und was wir überhaupt nicht wollen, ist eine Arroganz da an den Tag bringen, aber manchmal sind uns auch einfach die Hände gebunden, weil es einfach nicht mehr Ware gibt.
Und durch diese Verknappung suchen sich ja die Uhrenkonzerne, also gibt es auch teilweise sehr strikte Policies, ne, an wen solche Uhren auch gehen dürfen. Also manchmal kannst du ja nicht einfach das Modell kaufen, was du haben willst. Du musst dich darüber qualifizieren, indem du über Jahre hinweg Kunde auch dieser Marke bist, also auch Sammler.
Sowohl als auch. Also es gibt es den Effekt. Natürlich in dem Fall, wenn man das im großen Rahmen jetzt sieht, wenn man einfach das Beispiel Rolex nimmt. Rolex baut Uhren und die Rolex hat seine Händler, die verkaufen Uhren. Es gibt keinen Touchpoint auf dieser Welt, wo Rolex selber mit einem Endkunden in Kontakt tritt. Es sind alles unabhängige Partner. Selbst wenn ich irgendwo eine Rolex-Boutique sehe, die wird immer durch einen unabhängigen Partner betrieben.
Ich kann nicht direkt bei Rolex Uhren kaufen.
Ich kann geschweige
denn im Onlineshop bestellen.
Und es gibt weltweit keinen autorisierten Onlineshop für Rolex-Uhren.
Okay.
Also wenn ich eine Rolex-Uhr als Beispiel online kaufe, erwerbe ich sie immer im Zweitmarkt.
Wie glaubst du, geht es für euch weiter in der Uhrenindustrie quasi? Wir haben ja gerade über zweiten Laden gesprochen oder dritten. Was sind so für dich die Sachen, die du in den nächsten Jahren ganz gerne anschieben willst, als jetzt jemand, der komplett im Saft steht und auch sagt, ich habe Bock, da auf die nächsten 30 Jahre zu machen?
Also was wir gerade ganz die letzten Jahre angeschoben haben, war, dass wir das Thema After-Sales, Werkstatt-Service, dort noch uns weiter hoch spezialisieren. Wir sind heute schon sehr, sehr spezialisiert, haben tolle Fähigkeiten in der eigenen Werkstatt. Bis zum ewigen Kalender, über 20 Uhrenmarken sind wir zertifiziert. Dort haben wir schon eine sehr, sehr leistungsfähige Werkstatt, wo ich auch super stolz bin auf dieses Uhrmacher-Team, was da sich dort zusammengefunden hat.
Wie viele Leute habt ihr für Uhrmacher?
Wir sind jetzt bei gut 8 Uhrmachern, die bei uns arbeiten.
8 Stück? Wie viele Uhrmacher gibt es in Deutschland, glaubst du?
Für die großen Marken bewegen wir uns irgendwo im Bereich von 250 bis 350 Uhrmacher, die für die großen Marken zertifiziert sind.
Das heißt, ihr vereint auf euch dann irgendwie 3% dieser Uhrmacher alleine schon auf euren Standort. Das ist ja ordentlich.
Das ist, ja.
Wow, okay.
Was in der Größenordnung. Natürlich hast du in den Produktionen, wenn du jetzt hier nach Glashütte guckst, sind dort Uhrmacher.
Nee, nur die zertifiziert sind für diese Reparaturen und frei quasi verfügbar sind für diesen Markt, die bei euch anfangen könnten.
Ja.
Okay.
So auf dem Niveau mit der Zertifizierung. Nichtsdestotrotz, wenn ein Uhrmacher bei uns anfängt, sind die ganz oft auch noch nicht zertifiziert, wo wir dann gemeinsam mit dem Hersteller die Zertifizierung für die Uhrmacher dann machen.
Ich schätze mal, der Umsatz von jemandem in der Größenordnung wie euch, der liegt irgendwo bei einem achtstelligen Betrag im Jahr.
Ja.
Ja, okay. Ja, kann ich leben. Da musst du ja auch das 30 ja. Leute. Ich meine, das kommt ja, ja nicht von ungefähr. Ja. Wahrscheinlich zahlt jetzt Rolex und IWC und Co. nicht 75% Provision. Ja, muss man auch mal fairerweise ja. sagen. Da muss ich ja irgendwie alles bezahlen. Dieses Uhrmacher-Thema, was du gerade angesprochen hast, das war aber auch schon wirklich eine Sache, die dich extrem viel Kraft gekostet hat. Ne? Ich kann mich erinnern, so roundabout, als wir uns kennengelernt haben, da war das ja mit den Uhrmachern nicht ganz so gut beim Juwelier Weber, ne?
Nee, das war, ist auch, wie es so im Unternehmertum halt ist. Mhm. Das ist auch mal gerne eine Achterbahn und nicht nur immer eine Exponentialkurve nach oben.
Ja.
Und da gab es auch durchaus Tiefpunkte. Also auch da habe ich einen fantastischen Werkstattleiter, der auf mich zugekommen ist, vor allem vor ein paar Jahren, und gesagt hat, Mensch, Alex, hast du vielleicht Lust, dass ich zu dir komme? Und ich ihn dann erstmal anguckte und sagte, Mensch, du bist Bayer, wohnst jetzt auch noch in München, arbeitest in München und fragst mich jetzt, ob du zu mir kommen kannst. Erklär's mir bitte.
Ja, aus München also, nach Gelsenkirchen klingt erstmal...
Als Bayer.
Ja, genau.
So, ne? Finde den Fehler. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann zueinander gefunden, haben dann aber auch gleichzeitig gesagt, genau den Weg wollen wir jetzt machen. Wir machen jetzt richtig und genauso wie wir es vorher mit dem, ich sag mal, mit unseren Verkaufsräumen gemacht haben, alles raus, alles neu und State of the Art mit neuester Technik. Dazu gehört dann Klima, neue Fenster, Überdruck in der Werkstatt, damit du den Staub auch rausdrückst. Also okay. Der geht dann aus den Türschlitzen und überall wird dann der Staub rausgedrückt. Und diese Entwicklung, jetzt sagte ich gerade, erst vor ein paar Jahren zu uns gekommen, haben gesagt, wir machen alles neu und schön. Mhm. Die Investitionen wurden getätigt mit dem Ziel, dann irgendwann auch mal 8 Uhrmacher da sitzen zu haben. Und da haben wir dann angefangen mit, dann haben wir eine Achterbahn so ein bisschen gehabt, Uhrmacher, die dann schon da waren, haben dann gesagt, die Reise hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Mhm. Ich steige hier aus dem fahrenden Zug oder der nächsten Stopp ist dann meiner. So dass wir dann wirklich an dem Punkt irgendwann auch da waren und ich mit unserem Werkstattleiter alleine da saß und das Thema Werkstattleiter ja irgendwie so ein bisschen sinnfrei war, so fair müssen wir da sein. Aber wir dann an beiderseitig gesagt haben, das war ein ganz dunkler Moment, es war ein Januar, es regnete draußen, wir saßen abends zum Krisentreffen gemeinsam beim Italiener, alleine in einem Restaurant. Also es waren so alle Eckdaten nass, kalt, regnerisch und wir waren wirklich wie die nassen Pudel da angekommen, um unser Krisentreffen im Dunkeln zu halten. War auch noch ein bisschen Corona-Stimmung dazu. Mhm. So, also alles, was du dir so irgendwie an Negativstimmung vorstellen kannst, war wirklich präsent. Und er stellte sich sogar selber zur Disposition und damals habe ich dann gesagt, nein, das machen wir nicht, sondern wir gehen jetzt den Weg gemeinsam und wir haben beide die Idee und den Traum, dass wir das zu einem richtig coolen Servicebetrieb machen. Und jetzt, gut 2 Jahre später, sind wir halt 8 Uhrmacher, davon haben wir 2 Azubis selber ausgebildet, die bei uns geblieben sind, haben den nächsten Azubi dazugenommen, den wir jetzt ausbilden. Unser Team wächst und wir haben wirklich ein fantastisches Uhrmacher-Team jetzt, die sich täglich weiterentwickeln, die tolle Ideen haben. Wir haben demnächst 2 Uhrmacher, die im Meisterkurs sind, parallel noch. Also das auch wirklich fördern und da eine ganz, ganz tolle Reise jetzt haben. Und letzte Woche waren wir zusammen sogar noch klettern.
Okay, ich muss sagen, ich habe ja viele Freunde in ganz Deutschland. Ich höre auch nur Gutes von euch und ihr habt ja wirklich Kunden quasi in ganz Deutschland, in ganz Europa, die bei euch kaufen. Das ist ja schon so, ja. Man kauft ja durchaus gerne bei Weber. Aber wenn ich jetzt die letzten Stunde quasi zugehört habe, ihr sitzt ja auf einer ganz wichtigen Ressource und die Ressource sind quasi Uhrmacher. Und die Ressource ist, ihr könnt Service abwickeln für die Uhrenunternehmen. Also am Ende des Tages ist es ja auch, ihr stellt euch ja strategisch extrem gut auch auf, um in Gelsenkirchen und Umgebung da quasi auch weiter eine Marke zu bleiben.
Absolut. Also das Qualität ist, glaube ich, dann das, was da im letzten Endes das abbildet, warum man bestehen kann. Mhm. Es ist nicht der kurzfristige Erfolg, sondern es ist wirklich dieses langfristige Denken, was dahinter steht. Jetzt gerade haben wir es dann auch noch geschafft. Wir haben uns für ein unabhängiges Service Center Netzwerk, was global tätig ist, haben wir uns zertifiziert und sind dem beigetreten als Exklusivpartner für Deutschland. Das ist auch eine interessante Geschichte, musste ich auch lernen. Und zwar ist das ein Zusammenschluss von 3 Uhrmachern oder 2 Uhrmachern und einem ITler, die aus der Schweizer Uhrenindustrie kamen, bei großen Konzernen und bei großen Marken dort gearbeitet haben und die sich zusammengetan haben und gesagt haben, es gibt aber auch kleinere Marken, die vielleicht in einem Land vertreten sind und dort vielleicht 200, 300 Uhren im Jahr verkaufen, als Beispiel in China. Uhren jetzt zum Service aus China zurück in die Schweiz holen, ist eine Riesenherausforderung, zolltechnisch und transporttechnisch der Super-GAU. Und dann hinzugehen, wenn dann Marken auf die zukommen, zu sagen, wir zertifizieren weltweit Uhrmacher-Servicezentren. Wenn eine kleine Marke jetzt auf uns zukommt und sagt, wir suchen in Land XY in der Region einen Servicepartner, der folgende Qualitätskriterien darstellen kann, dass die dann sagen können, in dem Moment, wir haben einen Partner vor Ort und wenn ihr alle Uhren aus der Region dort sammelt, dann habt ihr auch eine Relevanz für den Partner, dass der das passende Know-how aufbauen kann, dass so ein Uhrmacher auch nicht im Halbjahr nur eine Uhr auf dem Tisch hat. Wenn ich das nämlich mit allen Vertriebspartnern machen würde, dann hat jeder vielleicht am Anfang nur ein, zwei Uhren auf dem Tisch, aber nicht das nötige Volumen, um die anständige Proficiency aufzubauen, um in meinem Fliegerenglisch zu bleiben.
Ja.
Und genau sowas machen wir jetzt auch, haben wir gerade in Deutschland mit auf die Reise genommen.
Krass. Okay.
So, jetzt gucken wir mal, wo die Reise dahin führt.
Ich glaube, das kann nicht schlecht sein, in so einem kleinen, aber feinen Netzwerk quasi der deutsche Partner zu sein. Und dann nimmt auch Uhren, die ja teilweise kleine Serien, sehr exklusiv wahrscheinlich auch. Klar, wo willst du die warten lassen, wenn der Kunde die in Deutschland hat?
In dem Zyklus haben wir zum Beispiel auch, einen kleinen Problemlöser entwickelt, sprich, wenn eine gute mechanische Uhr jetzt irgendwo kaputt geht. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch was aufgebaut, dass wir einfach sagen können, lieber Kunde, du meldest dich bei uns per WhatsApp, schickst uns ein Foto von deiner Uhr, wenn du ein paar mehr Daten dazu hast, herzlich gerne. Wir können dir zumindest schon mal schnell sagen, ob wir die Uhr bearbeiten können. Und dann, wenn du möchtest, lässt uns deine Daten zukommen. Wir schicken dir einen Versandkarton mit einem Rückversandlabel. Da packst du die Uhr rein, rufst eine Telefonnummer an und sagst einfach, wir sind dann und dann möchte ich die Box da beim Pförtner im Office abgeholt haben. Dann kommt ein Bote vorbei, holt die Uhr ab. Sie ist am nächsten Werktag bei uns. Wir schauen uns die Uhr an und machen dir ein Angebot für den Reparatur.
Ja, ich glaube, so willst du es ja auch haben. Ne, Leute, so, die Uhren kaufen in der Preisregion, wollen jetzt auch die Probleme gelöst haben.
Ja.
Sag mal, Alex, fernab von dem ganzen täglichen operativen Geschäft und dem Trubel und all dem Erfolg, den ihr auch damit habt, bist du irgendwie, wie coachen du dich selber? Also hast du irgendwie so, bist du in irgendwelchen Organisationen, hast du Coaches, wie wirst du selber besser für dich?
Also zum einen habe ich den einen oder anderen Coach, wo ich mal hingehört habe, aber jetzt nicht in einer kontinuierlichen Beratung. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen wie dir, suche den Austausch da, auch immer gerne den Blick über den Tellerrand in andere Branchen. Was wird da gemacht? Was sind dort die Best Practices? Lerne gerne davon und tausche mich einfach sehr, sehr gerne aus.
Okay, also keine Entrepreneurs Organization oder irgendwelche anderen Kreise, junge Unternehmer, Verband der mittelständischen Unternehmen, sowas ist nicht.
Sowas bin ich aktuell nicht drin.
Okay.
Es gab immer wieder mal Ideen, da irgendwo sich anzuschließen, was dann ehrlicherweise irgendwie im Alltag untergekommen ist. Aber aktiv, nein, aktuell nicht.
Was glaubst du, du lernst jetzt auch viele Unternehmer kennen in deinem Alltag, ne? Und sind auch typischerweise deine Kunden. Was sind denn so die Eigenschaften, die du glaubst, die ganz gut sind oder die es gut wäre zu besitzen, wenn man selber Unternehmer ist? Oder was sind auch die Eigenschaften, die du bei dir vielleicht auch feststellst? Oder sagst, irgendwie merke ich, das eint schon immer die Menschen.
Eine gehörige Portion Arbeitsmoral. Ich weiß nicht, ob es Disziplin ist. Da habe ich zum Beispiel hier vorher nachgedacht. Disziplin ja, dass die Dinge einfach mal gemacht werden, wenn sie gemacht werden müssen. Aber Disziplin kann ja auch für den einen oder anderen bedeuten, ich stehe jeden Morgen um 6 auf, habe meine Morgenroutine, mache das, das, das. So bin ich gar nicht. Mhm. Also in dem Fall bin ich von der Seite her komplett undiszipliniert. Dann auch vielleicht mit aller Schlitzohrigkeit Opportunitäten mal zu sehen und dann auch zuzugreifen, wenn sich Opportunitäten auftun.
Ja.
Und was definitiv für mich auch dazu gehört, ist einfach Durchhaltevermögen.
Ja.
Also einfach mal mit Langfristigkeit was rangehen. Ich glaube nicht, dass es Unternehmer gibt, die alle nur aufwärts gehen. Auch Leute, die hier bei dir in den anderen Folgen Gast sein durften, erzählen auch immer wieder, dass sie zu Hause am Küchentisch angefangen haben, die Leute da reingeholt haben, Mitarbeiter teilweise in ihre Wohnung geholt haben, kein Einkommen hatten, an die Idee geglaubt haben. Da muss ich fairerweise sagen, da war ich noch nie. Da ging es mir von der Seite immer gut. Aber natürlich ist das Leben da nicht immer eine Aufwärtskurve.
Sag mal, Alex, hast du noch einen Lifehack für uns? Ich meine, du kommst ja aus der Uhrenindustrie.
Ja.
Was kann der Lifehack sein, den du hier mitbringst für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Also was immer funktioniert, es gibt natürlich Ausnahmen, aber Uhren nur vorwärts stellen, nicht zurückdrehen.
Warum?
Weil die Mechanik natürlich, gerade wenn ich viele Zahnräder habe, ja, die ineinander greifen, wie als Beispiel ganz simpel eine Datumschaltung. Es gibt Uhren, die kann ich rückwärts stellen, aber es gibt auch Uhren, da geht die Datumschaltung dann, ich sag mal, abends um 10 Uhr los und endet dann, bis völlig das Räderwerk gefahren ist, um 2 Uhr nachts. Wenn ich in der Zeit rückwärts drehe, kann das dazu führen, muss nicht, aber es kann dazu führen, dass vielleicht ein Zahnrädchen mal bricht, ein Zacken, und dass dann der Mechanismus nicht mehr immer richtig funktioniert. Und das zweite ist, die Uhr nur stellen, wenn beide Zeiger in der unteren Ziffernblatthälfte sind. Also gerade die Datumschnellverstellung.
Okay, das heißt, wenn irgendwo untere Hälfte beginnt ab irgendwie 4 und geht
21
dann
Uhr bis 3 Uhr morgens.
Okay, 3 bis 9, perfekt, fertig. Beide Zeiger da unten. Nee,
nicht 3 bis 9, 9 bis 3.
Ja, 9 bis in der unteren, hast du gesagt.
Ja, die Zeiger sollen in der unteren, darf zwischen 3 und 9 stellen, ja.
Okay, zwischen 3 und 9 stellen. Und eine Frage musst du mir beantworten, da bin ich immer relativ erstaunt. Wenn ich in die Sauna gehe, in meinem Fitnessstudio, dann sind da manchmal Leute, die tragen extrem schöne, sehr teure Uhren in einer 90 bis 100 Grad Sauna. Da denke
coole Sauna.
Ich, genau, da denke ich mir immer so, das kann nicht so eine geile Idee sein. Was sagt denn jemand, der davon Ahnung hat?
Es ist nicht so richtig schlimm. Erstmal so, es gibt die eine Philosophie, dass natürlich die Öle, die in der Uhr sind, die Viskosität verändert sich bei der Temperatur und das Öl läuft aus den Lagern heraus, wo es eigentlich bleiben soll, und dann läuft es irgendwo ins Uhrwerk und wird natürlich dann wieder dickflüssiger an Stellen, wo es nicht sein soll. Das heißt, es verändert das eine. Das ist der eine Teil, der passiert. Die Läger laufen dann vielleicht auch irgendwann trocken. Und dann habe ich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, Jahr später dann den Schaden, den ich auch gar nicht mehr mit der Sauna in Zusammenhang bringe. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich das aber mal außen vor lasse, habe ich das Thema der Wasserdichtigkeit. Die Uhr ist heiß, ich springe danach ins kalte Wasser. Was passiert? Die Luft drin kühlt sich ab. Ja. Die Uhr ist wie ein Sauger und saugt von außen die Luft an. Also sprich, es saugt wirklich das Wasser in die Uhr hinein. Und dann habe ich im Wasser auf einmal durch diesen Kälteschock, weil ich in das kalte Wasser mit der Uhr gesprungen bin. Und das heißt dann nicht immer, dass die Uhr dann unbedingt nicht wasserdicht ist, sondern ich habe sie halt eigentlich animiert, alles einzusaugen, was gerade um sie rum ist.
Okay, also ganz, ganz heißer Tipp. Für alle, die es vermeiden können, die Uhr mit in die Sauna zu nehmen, ruhig nicht die Uhr mit in die Sauna nehmen. Versucht einfach mit anderen Dingen in der Sauna zu glänzen, da bleiben ja noch Sachen übrig.
Ja.
Alex, tausend Dank für deine Zeit. Ich habe unglaublich viel zum Thema Uhren gelernt, auch wie funktioniert es quasi. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns.
Vielen Dank, Markus. Es war mein innerliches Blumenpflücken.
Wenn euch die Folge heute genauso gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich natürlich über Likes, Abonnements, auch gerne Rückfragen zu dem Thema. Ich sage, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Wünsche euch eine richtig, richtig erfolgreiche Woche und vor allem bis bald.